Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Magdalena Sütterlin und ich habe gerade eben gedacht, also bei uns zu Hause gab es auch so einen langen Tisch und viele Menschen, die zusammen gegessen haben. Und es hat sich gerade vorhin richtig für mich wie zu Hause angefühlt. Und es ist mir wirklich eine Riesenfreude, dass ich in so einer tollen Familie wie der Scala sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich finde es mega schön bei euch. Und ich gehöre dazu. Hey. Und ich habe euch heute was mitgebracht. Oder ich habe euch ganz viele Ideen mitgebracht, die in meinem Kopf so rumschwirren. Und ein paar davon mag ich jetzt mit euch teilen. Also als ich Kind war, ich habe schon gesagt, es gab viele Menschen bei uns am Tisch. Aber als ich Kind war, da gab es auch Momente, in denen war es mal ein bisschen friedlicher. Und in meinem Kopf waren dann auch schon die großen Fragen. Und irgendwann war ich mal mit meinem Papa spazieren und dann sage ich, Papa, warum streiten Menschen? Kind. Ungefähr so, ja, also der hat langen Bart, das stimmt schon richtig. Ich weiß auch nicht, aber guck mal da, ein Schmetterling. Wo, ein Schmetterling? Ja, siehst du nicht, da, der blaue Schmetterling. Was, wo, nein, ich sehe nicht, da, sagt er. Ah, da, aber Papa, der ist doch weiß. Nein, der ist blau, sieh doch hin. Papa, mach die Augen auf, der ist weiß. Magdalena, guck doch genau, der ist blau. Nein, oh, muss man dir das alles zweimal sagen? Der ist doch weiß. Mein Papa unterbricht dieses Hin und Her und seine aufgewühlte Tochter und sagt, siehst du, und so schnell kann man streiten. Oh, in dem Moment, wo natürlich bei mir alle Emotionen und die Wut völlig überkochen, musste ich mich erstmal beruhigen. Aber ich habe ganz viele Dinge über Streit gelernt in dem Moment. Erstens, das geht so schnell. Zack, und man ist mitten im Streit. Man stolpert einfach rein, man weiß gar nicht, wie es passiert ist. Zweitens, auch wenn es um nichts geht, man kann ja wohl aufbrausen und wütend werden und um sich schlagen am liebsten. Mache ich natürlich nicht, aber könnte man. Und drittens, ich war der Meinung, ich bin richtig. Ich habe natürlich recht und absolut. Und all das in so einem schönen kurzen Moment mit meinem Papa. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe, da habe ich einen Spruch in der Bibel gefunden und um die geht's ja auch, um die Sprüche. Ein Mensch hält alles, was er tut, für gut. Habe ich auch gelernt. Ich halte das, was ich tue, für gut. Aber der Herr prüft seine wahre Gesinnung. Ich würde gerne erstmal am Anfang noch bei dem ersten Satz bleiben. Der Mensch glaubt, was er tut, ist gut. Ich glaube, ich bin richtig und was ich tue und meine Haltung und was ich sehe, so ist es richtig. Die Denker von heute, die sagen das ungefähr so. Jedes Verhalten war oder ist in irgendeinem Kontext nützlich und folgt einer positiven Absicht. Okay, also, wenn ich unterwegs bin, dann glaube ich, mein Handeln ist richtig. Meine Absichten sind immer gut und was ich tue, ist gut. So, in diesem schönen Spruch in der Bibel steht aber nicht, Magdalena glaubt, alles, was sie tut, ist gut, sondern der Mensch. Also, wenn wir das jetzt mal kurz einen Moment weiterdenken, dürft ihr am Ende nicht nur glauben, ich denke, alles, was ich tue, ist gut, sondern ich weiß, was ihr denkt und was ihr tut, glaubt ihr auch, dass es gut ist. Und ich finde, das ist ein unglaublich schöner Gedanke, wenn man sich das in einem Streit vor Augen führt. Also mein Vorschlag, falls ihr irgendwann in irgendeiner Situation mal ebenso zack in einen Streit reinstolpern solltet, zufällig, dann möchte ich euch jetzt die Idee an die Hand geben, nicht nur ihr seid in diesem Streit die Person, die glaubt, richtig zu sein. Super simpel, oder? Die andere Person glaubt doch auch, dass sie im Recht ist. Das heißt, sie hat auch gute Gedanken, sie hat auch gute Argumente und sie ist auch der Meinung, meine Haltung ist richtig. Kleines Beispiel. Das Kind soll schlafen gehen. Gute Gedanken der Eltern. Dann ist das Kind morgen ausgeschlafen, kann sich in der Schule gut konzentrieren. Am Nachmittag ist noch ein Kindergeburtstag. Das kann es dann richtig genießen. Und außerdem, wenn das Kind jetzt schon ins Bett geht, haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, bevor uns die Augen zufallen. Gute Gedanken. Gute Gedanken vom Kind. Schlafen ist langweilig. Hier ist es viel spannender. Und außerdem kann ich morgen in der Schule schlafen und ein Kindergeburtstag? Welcher Kindergeburtstag? Keine Ahnung. Also viele, viele gute Gedanken. Und im Moment höre ich solche Geschichten ja nur. Ich erlebe das nicht selber. Und ich muss mir immer wieder ein Grinsen verkneifen, wenn mir Eltern sowas erzählen, weil ich denke, na, ihr habt beide recht. Aber es muss eine Einigung geben. Das heißt, beide haben gute Gedanken, der Streit ist vorprogrammiert und wir brauchen eine Einigung. Wenn ihr gerade nicht in dieser Situation steht, dann haben wir immer alle irgendwo noch einen Vater im Himmel und wir sind immer noch Kinder von Gott. Und egal wie alt wir sind, wir könnten immer wieder in dieses Thema geraten. Und ganz kurz, die Eltern haben eben doch meistens recht. Zweites Beispiel, da habe ich was mitgebracht. Sollte ich irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, ein Auto kaufen zu wollen, dann würde ich natürlich meinen Mann mit in die Beratung ziehen. Und das würde dann ungefähr so aussehen. Meine guten Argumente, ja? Also, ich würde mir ein schickes Auto aussuchen. Ihr seht schon, sieht gut aus, hat viel PS, 5 Türen, das ist super, dann kann man alles gut reinräumen. Und Allwetterreifen, gutes Sound, fertig. Auto ist fast gekauft. So, jetzt kommt mein lieber Mann Sebastian und schaut sich den Audi genauer an. Der weiß sogar, wie der genau heißt. Und dann überlegt er sich, braucht die Magdalena wirklich 150 PS? Ist das eine sinnvolle Investition? Der Verbrauch, naja, normalerweise fahren wir doch Fahrrad. Was macht das mit unserem Fußabdruck und so? Benzin, okay, Gänge, okay. 5 Sitze, auch in Ordnung. Aber eigentlich ist es hinten ein bisschen eng, also ob man da wirklich zu 5 sitzen kann. Ihr seht schon, ich bin Feuer und Flamme und mein Mann hat noch viele Fragen. Es wird viel, viel Potenzial für Streit haben, sollten wir jemals ein Auto kaufen. Aber ich finde, ich habe gute Argumente. Ja, ich will das nur noch mal ganz kurz. Aber mein Mann auch. Gut, ich hoffe, ich habe euch eine kleine Idee mitgegeben, wie gute Argumente aussehen können, auch von eurem Gegenüber. Jetzt wollen wir uns aber den zweiten Satz anschauen. Also, ich lese es nochmal vor, aber der Herr prüft seine wahre Gesinnung. 3 Worte fallen mir hier besonders auf. Herr, prüft und Gesinnung. Herr. Herr ist ein Titel. Ein Titel für Gott. Es gibt noch andere Titel, wie zum Beispiel himmlischer Vater, König der Könige, Herr der Herrscharen, Papa, Vater, Abba. So, und dieser Herr, der Vater, der prüft. Prüfen bedeutet etwas untersuchen, etwas kontrollieren. So, und wenn ich jetzt noch 5-mal Prüfung oder prüft sagt, oder ich werde prüfen, am besten noch, dann können wir gleich eine Geruchsprobe machen. Und ich glaube, wir haben dann in diesem Raum einen Pegel von Angstschweiß. Das vermute ich. Also mir würde es auf jeden Fall so gehen. Also das Wort prüfen, das macht schon ganz viel mit uns, weil wir bei einer Prüfung direkt die Bewertung, die Beurteilung, das vernichtende Urteil, das denken wir direkt mit. Also, das Wichtigste in unseren Köpfen ist bei der Prüfung die Bewertung, die danach kommt. In der Schule, wir schreiben eine Note, wir wissen, das ist eine Prüfung, also wir schreiben eine Klausur, wir wissen, das ist eine Prüfung. Und am Ende kriegen wir die Note, wir kriegen eine Beurteilung und vielleicht hängt sogar das ganze Schuljahr davon ab. Da hängt richtig viel dran an dieser Prüfung. Wenn wir ans Auto denken, wir schicken das zum TÜV, was passiert? Wir kriegen eine Mängelliste und dann ist immer nur Probleme. Also eigentlich ist Prüfung ganz oft mit negativen Konsequenzen und Beurteilung und also das macht ganz viel in unserem Kulturkreis, drückt uns diese Prüfungsidee richtig, richtig runter. Aber wenn wir jetzt einen Moment mal die Prüfung angucken, in der Definition bedeutet es nur untersuchen oder kontrollieren, dann könnte man die Prüfung trennen von der Note und von der Beurteilung. Und das könnte dann so aussehen, Also das könnte ganz unterschiedlich aussehen, aber ein Beispiel habe ich mitgebracht. Auch als ich Kind war und ich wollte ganz viele Sachen ausprobieren und ich wollte eine Holzbastelei ausprobieren mit so einer Laubsäge und mein Papa wollte mir das alles ordentlich erklären. Ich habe gesagt, ja, okay, los. Also er hatte keine Chance, er musste mir das Ding in die Hand geben und ich wollte loslegen und natürlich wollte ich es aber auch perfekt machen und dieser Anspruch, das wird dann schwierig, wenn man schnell loslegen will. Also musste mein Papa hinter mir stehen bleiben und hat immer wieder, während ich da ganz fleißig gesägt habe, meine Haltung korrigiert, die Säge korrigiert. Er hat mir über die Schulter geschaut und hat immer wieder geprüft, was ich da tue. Und es gab gar keine negative Konsequenz für mich, weil es gab keine Note, es gab keine Beurteilung, sondern es gab nur so eine ganz leichte Korrektur. Das war großartig. Und in meiner Ausbildung zur Krankenschwester, da hatte ich eine Praxisanleiterin, die hat mit uns für die Abschlussprüfung geübt, für die praktische Prüfung, die wir da machen mussten. Und sie hat sich alles angeguckt. Ich habe ganz viel gearbeitet. Und sie hat alles genau angeschaut und sich notiert. Und am Ende haben wir uns hingesetzt und sie hat mir gesagt, guck mal, das machst du gut und das machst du gut. Und da könnte es schwierig werden. Da musst du noch mal gucken, wie genau du deine Hände desinfizierst und wie du den Kittel anziehst und. Das war ganz großartig. Das waren die besten Lernstunden, weil ich gemerkt habe, diese Praxisanleiterin, die meint es gut mit mir, die sitzt mir gegenüber und die sagt mir, da musst du noch mal hinschauen, aber das läuft schon alles gut und ich hatte keine Beurteilung, ich hatte keinen Ärger in dieser Situation. Das war richtig toll. Also prüfen ohne eine Note, ohne eine Beurteilung, ohne diesen Schwall an negativen Konsequenzen kann dazu führen, dass wir einen positiven Effekt in unserem Leben erleben. Also in dem Moment kann eine liebevolle Korrektur zu einem gelingenden Leben führen. Okay, wir schauen uns doch das letzte Wort in dem Vers an, Gesinnung. In den neueren Übersetzungen wird das auch übersetzt mit dem Wort Beweggründe. Man könnte sagen, meine Motivation, meine Moralvorstellung, meine innere Haltung. So, und wenn ihr euch vorhin beim Streit schon gefragt habt, oh, jetzt muss ich Argumente überlegen. Ich finde, das ist noch relativ einfach. Wenn man jetzt an diesen Punkt dran will, was ist eigentlich meine innere Haltung? Da muss man echt ganz schön suchen. Da muss man auch mal einen ganzen Moment überlegen, was ist eigentlich meine innere Haltung? Und während ich mich hier vorbereitet habe, da habe ich auch so überlegt, ja Gott, wo soll ich denn darüber reden? Und da kam mir ein Beispiel. Ich habe Freunden beim Umzug geholfen und natürlich meine besten Absichten, gut und wie auch immer, also rein und lauter, waren Hilfsbereitschaft. Klingt doch gut, oder? Das war meine innere Haltung. So, und jetzt bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, eigentlich, ich wollte unbedingt diese riesen Schuhsammlung sehen, von der mir überall erzählt wurde. Die ich übrigens nicht gefunden habe. Ich war ein bisschen enttäuscht. Außerdem habe ich jetzt selber ein paar Umzüge gemacht. Und wir hatten so viel Zeug und das war mir echt so, und ich dachte, jetzt gehe ich endlich zu einem Umzug, wo es mir nicht peinlich sein muss, wie viele Kartons ich gepackt habe, weil ich noch viel mehr Kartons für jemand anderen trage. Also, wo waren meine guten Motivationen? Wo war meine tolle Absicht? Sie war nicht vorhanden. Ich war neugierig und ich wollte mich gerne vergleichen und ausnahmsweise mal nicht schlecht fühlen bei einem Umzug. Also, wenn wir nach diesen Beweggründen suchen wollen, dann muss man echt ein bisschen graben. Aber Gott prüft unsere inneren Beweggründe. Und im Psalm 39, da heißt es, durchforsche mich Gott, siehe mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Darf Gott dich prüfen? Traust du dich, Gott zu sagen, durchforsche mein Herz? Prüfe meine Wünsche und Gedanken? Wie siehst du da auf Gott? Siehst du da den Lehrer mit dem Rotstift? Oder der in der Klasse hinter dir steht und gesagt, also deine Schrift sieht ja furchtbar aus, Siehst du so auf Gott? Oder kannst du einen liebevollen Berater sehen? Jemand, der dir Konsequenzen aufzeigt und dich aufmerksam macht, und aber dir trotzdem die Wahl lässt. In dem Versen heißt es, prüfe mich, durchforsche mich. Gott lässt sich einladen, uns zu korrigieren. Er bringt uns zurück auf den Weg zu ihm und möchte, dass das Böse weit fern von uns bleibt. Gott sieht uns und er möchte uns prüfen, aber er sieht uns mit liebevollen Augen. Also, durchforsche mich, Gott. Ganz praktisch, im Alltag kann das jetzt sein, dass ich oder dass du in deinem nächsten Streit, der vielleicht irgendwann unter Umständen passiert, wenn du dann danach darüber nachdenkst, was habe ich eigentlich gesagt? Was war eigentlich nochmal das beste Argument, das ich hatte? So, und wenn ihr sowieso diesen Moment des Überlegens habt, dann auch Gott einzuladen und zu fragen, hey, Gott, prüfe mich, was waren denn meine Gedanken? Was war denn meine innere Haltung? Und dann dem leisen Sprechen, der leisen Stimme, dem kleinen Wink, dem flüchtigen Gedanken, der auf einmal eine neue Richtung zeigt, und den leisen Tönen, die direkt ins Herz sprechen, denen dann Raum zu geben und den Unterschied darin zu merken, wenn Gott spricht. In diesem Innehalten, wenn wir über einen Streit nachdenken und sagen, prüfe mich, dann sage ich, Papa, schau mir doch über die Schulter und korrigier mir doch, wo ich gerade falsch gelaufen bin. Und wenn ihr das macht, vielleicht kommt dann der Gedanke, hey, vielleicht sollte ich hier lieber Friedensstifter sein. Vielleicht sollte ich hier aufhören, auf mein Recht zu beharren. Vielleicht sollte ich diesen Streit auch einfach beenden, weil es mir am Ende überhaupt nicht so wichtig ist wie dem anderen. Vielleicht ist es Zeit, eine Beziehung wieder aufzunehmen und um Verzeihung zu bitten. Gott will unser Bestes. Gott will unser Leben in eine gute Richtung führen, näher hin zu ihm. Und deswegen lädt er uns ein, oder wir dürfen ihn einladen, uns korrigieren zu lassen und weg vom Bösen zu kommen. Ich möchte euch wirklich einladen und ermutigen, euch prüfen zu lassen. Und einzuüben, in diesem Moment der Reflexion mit Gott zu sprechen und dann den Mut zu haben, auf dieses leise, sanfte Antworten zu horchen. Ich will noch mal zusammenfassen. Als erstes haben wir darüber gesprochen, Argumente-Check. Also, ich bin richtig, aber zufällig denkt der andere das auch, und wo finden wir da einen gemeinsamen Weg? Dann, wie sehe ich Gott? Und ich finde, über die Frage können wir nicht so schnell hinweggehen. Möchtest du deine Haltung von Gott prüfen lassen? Möchtest du ihn einladen? Und wenn ja, dann wäre der nächste Punkt, Gott einzuladen, dich zu prüfen. Deine eigene Haltung anzuschauen und dich von ihm berühren zu lassen. Lass dir von Gott über die Schulter schauen und erfahre seine sanfte Korrektur, die den Unterschied macht in deinem Leben. Amen.